kommt dann in den Himmel und Petrus empfängt ihn und sagt, wo willst du denn hin, Himmel oder Hölle? Sagt er, habe ich da eine Wahl? Ja klar, was möchtest du zuerst sehen? Preview ist schon möglich. Sagt er, ja klasse. Fährt er gleich im Aufzug in den Himmel rein und Halleluja und so weiter. Und er sieht das alles, schaut es an, gefällt ihm nicht schlecht, aber denkt sich, irgendwie fehlt mir da so der Kick dafür. Kann ich denn mal auch die Alternative sehen? Fährt runter in die Hölle und er hat also da die Preview erstmal. Und da geht es also cool ab. Bar, schöne Frauen, Verführung, Lust der Sünde, alles absolut sexy und cool. Sagt er, ich glaube, ich nehme eher das. Okay, wird gemacht. Fährt runter in die Hölle, geht die Tür auf, die Schergen schnappen ihn, ketten ihn an und er muss also schwitzen, schuften, Kohlen schaufeln und sagt, ey, wo sind denn hier die flotten Mädels? Wo geht's denn hier richtig ab? Sagt er, ja, was ist denn hier los? Es muss ein Irrtum sein. Es kann ja nicht sein, dass hier die Hölle ist. Ich habe da irgendwas gesehen mit den coolen Frauen und mit Spaß und Alkohol und so weiter. Sagt, ach was, das war bloß unsere Werbeabteilung. Aber wisst ihr, so arbeitet der Teufel. Nach dem Motto, good girls go to heaven, bad girls go everywhere, so ungefähr. Also die Guten kommen in den Himmel, die Schlechten kommen überall hin. Und der Teufel arbeitet irgendwie bislang immer der Reiz des Verbotenen. Und ich kann mir echt nicht wirklich vorstellen, rational ist es überhaupt nicht vorstellbar, wie der Adam, der alles hatte, so einer dämlichen Lüge und Schlange auf den Leim geht. Aber der Versucher hat genau mit dem gepokert, mit dem Reiz des Verbotenen. Ja, das macht er bei uns auch immer wieder. Die verbotene Partnerschaftsbeziehung, die verbotene sexuelle Beziehung, die verbotenen Dinge und so weiter und so fort. Aber der Sündelohn ist der Tod. Und ich denke, jetzt machen wir es so mit dem Joch, was Jesus uns anbietet. Es wirkt für unser Fleisch gigantisch groß und schwer. Jesus bietet uns ein solches mega großes Joch. Ja? Und der Teufel kommt an mit so einem kleinen Taschenjoch. Bei mir ist mehr Spaß. Bei mir geht's billiger. Ja? Er kommt mit so einem kleinen Joch. Das verschweigt er auch noch so ein bisschen. Du bist frei, kannst tun lassen, was du willst. Und bei Jesus Herrschaft. Mega Joch. Aber wenn das dir auferlegt wird, merkst du auf einmal eins, nachdem du im Glauben Jesus das Joch dir auferlegen lässt, merkst du eins, das Joch war aus Schaumgummi von Jesus. Es ist sanft und seine Last ist leicht. Aber dann gibt es ein paar, die haben gesagt, size does matter, ich nehme lieber das Kleine. Handlich, Pocket, Yoke und so weiter. Und lassen sich so ein kleines, vom Mr. Devil, lassen sie sich ein kleines Joch auferlegen. Und ich sage dir eins, es ist ein bleiernes Joch. Und es zieht dich nach unten. Der Teufel bescheißt dich, ja, wie lügt dich. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Dass wir sagen, Herr, wir haben unsere Lust an dir. Du gibst uns, was unser Herz begehrt. Du bist ein guter Gott, der seine Kinder liebt. Du bist ein guter Gott, der vertrauenswürdig ist. Der Teufel hat nicht mehr anzubieten. Die Welt hat noch jedes Versprechen gebrochen. Aber du, Gott, du bist vertrauenswürdig. Du stehst deinem Wort. Du verbürgst dich mit dem himmlischen Thron für die Glaubwürdigkeit deiner Zusagen. Ja, du enttäuscht unser Fleisch, aber unser Geist, den enttäuscht du nie. Und ich preise dich heute Morgen, gebe dir alle Ehre. Amen. Ich möchte mit euch ein bisschen tiefer in das hineingehen, was wir gestern angefangen haben. Die Liebesgemeinschaft Gottes zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wir haben festgestellt, was den Sohn anlangt, kann es nur einen geben. Nur Jesus ist Jesus, nur er ist the real thing. Nicht Coca-Cola, sondern Jesus Christ ist the real thing. Es kann nur einen geben wie ihn. Es kann nur einen geben. Wahrscheinlich hat das mit der Einmaligkeit und Einzigartigkeit zu tun, dass die Zeugung des Sohnes von Ewigkeit her nicht wiederholbar ist. Schlechthin einmalig, schlechthin nicht reproduzierbar, sondern unwiederholbar. Jesus wird in Johannes 3,16 der einzig gezeugte Sohn genannt. Der einzig gesäugte Sohn, Monogenes, der eingeborene Sohn, da denkt man nicht an die wilden Eingeborenen, ja, das meint nicht eingeborener Sohn, sondern es meint Monogenes in Johannes 3,16. Ich glaube, ein paar Verse weiter heißt dieses Wort dann nochmal, da steht einzig gezeugt. Er ist der einzig gezeugte Sohn vom Vater. Man könnte auch sagen, einzig geborene Sohn. Und das heißt, wenn er der einzig Gezeugte ist, ganz logisch, es gibt keinen Zweitgezeugten, keinen Drittgezeugten. Es gibt von Ewigkeit, Hebräerbrief Kapitel 7, ein Sohn, verherrlicht in Ewigkeit. Er ist der einzig gezeugte Sohn, jetzt und immer und für alle Ewigkeit. Die Dreieinigkeit bleibt unangetastet, sie bleibt unverändert, sie wird nicht erweitert, es gibt keine Vieheinigkeit, keine Millioneneinigkeit. Die Gottheit bleibt und ist dreieinig. Der Vater kann keine Kinder mehr zeugen. Und das möchte ich mal so erklären an dem Unterschied zwischen Zeugen und Gebären einerseits und dem Unterschied von Erschaffen andererseits. Ein fundamentaler Unterschied, den der selten verstanden wird. Es ist ein fundamentaler Unterschied. Und wenn ich euch also frage, was ist der Unterschied zwischen dem männlichen Zeugen oder dem weiblichen Gebären einerseits und dem Erschaffen andererseits, dann möchte ich es euch verdeutlichen, dass das Erste, nämlich Zeugen und Gebären, auf der gleichen Ebene stattfindet. Und das Erschaffen immer abgestuft erfolgt. Das Ergebnis des Erschaffens ist immer niedriger, immer eine Stufe tiefer als der Schöpfer, der Erschaffende. Gott erschafft Tiere. Die Tiere sind unter Gott, sie sind tiefer von der Ebene als der Schöpfer. Gott erschafft Pflanzen, er schafft Steine, sie sind tiefer. Gott erschafft Engel, sie sind tiefer. Gott erschafft Menschen, sie sind tiefer. Die Geschöpfe sind immer tiefer, schlechthin und in alle Ewigkeit, als der Schöpfer. Sie sind immer tiefer. Wenn der Mensch aber zeugt und gebiert, geschieht das auf der gleichen Ebene. Eine Kuh zeugt und gebiert wieder eine Kuh. Keine Pflanze. Es passiert auf der gleichen Ebene. Ja, sie frisst eine Pflanze, aber zeugt und gebiert eine Kuh. Ein Menschenvater zeugt und gebiert, auch wenn manche Eltern es manchmal sagen zu ihren Kindern, kein Esel, du Esel. Nein, er ist kein Esel. Er ist ein Menschenkind. Er ist ein Menschensohn, er ist eine Menschentochter, er ist ein Menschenkind. Menschliche Eltern zeugen und gebären menschliche Kinder. Ein Mensch zeugt und gebiert auf der gleichen Stufe, aber er schafft tiefer. Ein Mensch erschafft über künstliche Intelligenz einen Computer, einen Roboter. Aber der Computer und der Roboter stehen abgestuft tiefer als der erschaffende Mensch. Das gleiche gilt für Gott. Geschöpfe Gottes stehen tiefer als der Schöpfer. Ein Sohn, der Sohn Gottes, das Kind Gottes schlechthin steht auf der gleichen Ebene. Und auf dieser gleichen Ebene gibt es nur einen in alle Ewigkeit, nämlich Jesus Christus. Nur Jesus Christus, wie der Vater, so der Sohn, ist wie der Vater, nämlich Gott. Wir sind nicht gezeugte Kinder Gottes, wir sind Geschöpfe Gottes und darum stehen wir für alle Ewigkeit tiefer und sind nicht Gott. So, haben wir das verstanden? Wenn Gott Kraft seiner Gottheit, seiner Einzigartigkeit und seiner Ewigkeit, denn Gott zeugt ja auch nicht als Gott in Zeit und Raum, sondern Gott zeugt und gebiert außerhalb von Zeit und Raum. Darum ist die Zeugung des Sohnes nicht zeitlich, chronologisch nachrangig. Es gab ja diesen Streit des Arius im 4. Jahrhundert, wo man glaubte, Jesus wäre nicht Gott im Vollsinn. Da gab es Christen, die sagten, es gab eine Zeit, wo Christus nicht war, wo der Sohn Gottes nicht war, denn der Vater war ja vor ihm, der Vater war höher als ihm, und man hat die Dreieinigkeitslehre damit abgelehnt. Und Athanasius damals hat gesagt, das ist falsch, das ist Anathema, das ist nicht die biblische Offenbarung, sondern der Sohn ist gezeugt von Ewigkeit her. Der Sohn ist genauso alt, wenn man so will, wie der Vater, ist menschlich nicht vorstellbar, denn im Menschlichen ist immer der Erzeuger älter als der Gezeugte. Die Gebärende ist älter, die Mutter ist älter als die Tochter, aber bei Gott ist der Sohn genauso alt, genauso, denn es heißt im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Schon immer während mit Gott und bei Gott in einem Ort außerhalb von Raum und Zeit war Christus schon immer der Sohn, schon immer Gott, der Vater. Wisst ihr? Der Vater war schon immer der Vater. Ein Mann, bevor er Vater ist, war ein Mann, aber kein Vater. Aber unser Gott war schon immer ein Beziehungsgott. Es gab keine Zeit, wo er solo war. Es gab keine Zeit, wo Gott Single war. Es gab keine Zeit, wo Gott einsam und allein war. Sondern unser Gott, anders als jeder andere Gott der Religiosität und Religion dieser Welt, ist ein Gemeinschaftsgott, ist ein Beziehungsgott. Und nur ein Beziehungsgott ist ein liebender Gott. Darum drang die Offenbarung der Liebe Gottes im alten Bund, sie konnte nicht durchdringen. Denn der rein monotheistische Single-Solo-Gott, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und natürlich glauben wir, dass der Herr einer ist. Aber auf geheimnisvolle Weise hat er in sich, in dieser Einheit, eine Gemeinschaft, eine Liebesgemeinschaft, eine Beziehung. Wisst ihr, Gott kann nur geben, was er hat. Woher nehmen wir nicht stehlen? Allah ist kein Beziehungsgott. Selbst die Offenbarung, die Abraham von Gott hatte, war noch nicht dieser liebende Beziehungsgott. Aber der Vater von Jesus Christus selbst und der Heilige Geist ist ein Beziehungsgott. Wisst ihr, ich bin so extremst überzeugt von der Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit ist das Kernstück des Neuen Testaments. Es ist verborgen, es ist hineinkodiert in diese Seiten. Aber es ist unumstößlich. Und ich habe oft gemerkt, auch wenn ich in der Vergangenheit die Dreieinigkeit studiert habe, wie die Salbung so stark war, wie wenn Gott es bestätigt. Wenn wir die Dreieinigkeit, wir denken oft, das ist eine akademische Lehre, eine theoretische Lehre. Drei und einer, einer und drei. Drei Einheit, ein Dreiheit. Geht in meine Birne nicht rein. Aber wisst ihr, wenn wir mal verstehen, dass dieser Gott ein Beziehungsgott ist, ein Liebesgott ist, weil in dieser Beziehung ist einer stolz auf den anderen, einer erhebt den anderen, einer freut sich am anderen. Einer gönnt das Beste dem anderen. Einer teilt sein Leben mit dem anderen. Es ist Beziehung, es ist Liebe durch und durch. Und weil der Vater ein Beziehungsgott ist, war er schon immer Vater. Kann man sich vorstellen. Aber er hat keinen Anfang, kein Ende. Er war schon immer Vater, weil der Sohn schon immer da war, weil er von Ewigkeit, nicht zeitlich nachrangig, sondern schon von aller Ewigkeit her gezeugt wird in der Ewigkeit. Schwer vorstellbar, aber er ist schon immer Sohn. Und der Heilige Geist war schon immer dabei. Der dreieinige Gott hat in sich keine Geschichte, keine Entwicklung, keine Evolution. Er ist, ich bin, der ich bin. Er ist der ewig Seiende, nicht der Werdende, nicht der sich Entwickelnde. Er ist der Seiende. Amen. Und als ewig Sein, da ist er Vater, Sohn und Heiliger Geist. Halleluja. Und jetzt bleibt Gott ja nur noch eine Alternative, wenn er nicht mehr zeugen und gebären kann. Weil es nur einen Sohn geben kann. Was kann er tun? Wisst ihr, Gott kann alles tun. Wer von euch weiß, dass es tausenderlei Dinge gibt, die ein allmächtiger Gott nicht tun kann? Interessanter Predigttitel. Tausend Dinge, die ein allmächtiger Gott nicht tun kann. Kann nicht lügen, nicht betrügen, nicht Wort brechen, nicht morden, nicht stehlen, nicht neiden, nicht geiern. Er kann tausend Dinge nicht. Ein Japaner hat mich neulich angeschrieben über YouTube, über ein Video, weil er an dieser Frage des Leidens, wie kann ein liebender Gott, ein allmächtiger Gott, der allliebend ist, Leid zulassen. Und ich sage, zuallererst müssen wir uns über den Allmachtsbegriff verständigen. Zuallererst muss ich dir eins sagen, es gibt keine absolute Allmacht. Ihr kennt vielleicht den Joke, wenn Gott allmächtig ist, kann er sich einen Stein erschaffen, der zu schwer ist, dass er ihn heben könnte. Das ist nicht mein Gott. Denn ein Gott, der sich einen Stein erschafft, der zu schwer ist, dass er ihn heben könnte, ist ein absurdes Wesen. Und mein Gott ist nicht absurd. Wenn Gott allmächtig ist, kann er machen, wie nach der Geografieprüfung das Kind nach Hause kommt und sagt, oh, lieber Gott, mach, dass Lissabon die Hauptstadt von Paris ist. Wer von euch weiß, dass mein Papa das nicht machen kann? So gern er es wollte, so gern er den kleinen Maxi lieb hat, er kann nicht machen, dass Lissabon die Hauptstadt von Frankreich ist. Warum? Weil es Paris ist. Weil Gott Gott ist, weil Gott ein Gott der Ordnung ist, der Klarheit, der Wahrheit, weil Gott A sagt und A meint. Amen. Gott ist nicht absurd, er ist treu, er steht zu seinem Wort, er hat sich an sein Wort gebunden, er hat sich an seine Wahrheit gebunden. Und Gott kann nicht machen, dass 2 und 2 5 ist, weil er gesagt hat, dass 2 und 2 4 ist. Leute, es schadet nicht, da mal vernünftig nachzudenken. Sonst kommen wir wirklich durch versuchliche Blödsinn in allen möglichen Krampf rein. Also wenn Gott manche Sachen nicht kann, tausenderlei Dinge nicht kann als allmächtiger Gott. Warum? Die Allmacht Gottes ist wie alle Eigenschaften Gottes in dem Gesamtpaket Gott zugeordnet. Wisst ihr, es gibt Leute, die spielen die Liebe gegen den Zorn Gottes aus. Die Strenge gegen die Güte. Nee, ich sehe mir den strengen Gott. Nee, ich sehe mir den liebenden Gott. Ich sehe den allmächtigen Gott. Ich sehe den allwissenden Gott. Wer von euch weiß, ich weiß nicht, ob ich in diese Richtung gehen soll, aber wer von euch weiß, dass ein allwissender Gott, der allmächtig ist, die Macht hat, so zu sagen, ich will nicht alles wissen. Ich will nicht vorher wissen, ob mein Sohn Markus mein Angesicht morgen sucht. Ich will meine Allwissenheit und mein Vorherwissen für morgen suspendieren, ausschalten, will nicht hinschauen und will meinem Sohn Markus vertrauen, will mich überraschen lassen und mich freuen, wenn es morgen tut. Das ist mein Vater, mein Gott. Nur weil Gott allwissend ist, heißt es nicht, dass er ständig in diesem Modus der Allwissenheit unterwegs sein muss. Er kann diese Funktion, wie bei uns im Auto, ich habe Sitzheizung. Ich fahre nicht im Sommer mit Sitzheizung, ich schalte die Sitzheizung aus. Gott ist allwissend. Manche Leute sagen, hat Gott den Sündenfall vorher gewusst? Und die Antwort, die ich fast immer höre, ist, ja klar, und warum? Weil er allwissend ist. Beweist denn das irgendwas, bitteschön? Was, wenn Gott nicht vorher wissen wollte, wie Adam sich entscheidet? Was, wenn er Adam vertrauen wollte? Und wenn er nicht cool den Trumpf aus der Tasche zog, dann klar, Adam, hab's eh gewusst, hab's im Kasten. Our God is a faith God. Und ein Glaubensgott vertraut und glaubt. Er glaubt an dich, er glaubt an mich. Und er könnte alles wissen und vorher wissen, da bin ich mir absolut einig. Weil manchmal möchte er dir vertrauen. Und manchmal enttäuschst du ihn. Manchmal sagst du, du hast Gott nicht enttäuscht, du kannst ihn nicht enttäuschen. Ja, du kannst einen allwissenden, vorauswissenden Gott kannst du nicht enttäuschen. Aber einen Gott, der die Sitzheizung ausstellt, kannst du enttäuschen. Der mal vorübergehend sagt, ich will dir vertrauen, ich will nicht wissen, wie die Sache ausgeht. Ich will dir vertrauen. Und wenn es dann anders geht, als er dir vertraut hat, hast du ihn enttäuscht. Aber er liebt dich weiter. Er liebt dich. Dieses Enttäuschen Gottes kommt in Hosea, kommt in Jesus. Wie oft habe ich dich sammeln wollen? Ist das ein allwissender, cooler Gott, der sagt, Israel, Israel, der du tötest die Propheten, Und ablehnst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich dich sammeln wollen? Warum sagt Gott, als Abraham die Hand erhebt, greift er ihm rad in die Speichen, fällt er Abraham in den Arm und sagt, tu dem Jungen kein Unheil, denn jetzt weiß ich. Mein Gott, wo warst du denn vorher? Hast du das Feature der Vorherwissenheit kurz mal, hat das geklemmt, sag mal Gott? Jetzt weiß ich, dass du mich mehr fürchtest und mir gehorchst. Ich rede vom Wort Gottes, ihr Lieben. Ich rede nicht von Spekulation. Ich rede nicht von griechischer Philosophie. Ich rede von Genesis 1. Mose 22, wo unser Gott sagt, jetzt weiß ich. Jetzt. Nicht vorher. Jetzt, wo die ausholt. Jetzt weiß ich, dass du mir mein Herz erkannt hast. Es gibt biblische Grundlagen, warum Gott ab und zu die Sitzheizung ausstellt. Den Vorherwissensmodus ausstellen möchte. Gleiches von den Weingärtnern. Sie haben meine Boten abgelehnt. Jetzt schicke ich ihnen meinen Sohn. Vor ihm werden sie sich doch wohl scheuen. Da sagten sie aber, das ist der Erbe, lass ihn uns töten, der Weinberg gehört uns. Hat Gott einen Joke gemacht? Hat er gelogen? Hat er geschwindelt? Gemogelt? Er hat gewusst, dass sie ihn töten, oder? Israel, wie oft habe ich dich sammeln wollen? Wie oft? Wir haben gehört, wie oft wir Spekulationen und griechische Philosophien und Humanismus mit der Muttermilch auch der Sonntagsschule aufgesogen haben. Wir danken, ja klar, war alles im Kasten. Plan B war im Kasten. Wenn Adam fällt, hat er gleich die Trumpfkarte da. Alles Paletti. Gott war noch immer enttäuscht von Abraham. Aber dieser Ruf hört sich anders an. Adam, wo bist du? Wo bist du? Ich finde dich nicht mehr. Ich finde dein Herz nicht mehr. Alles Rhetorik, alles Psychotricks von Gott, spielt der Empathie, spielt der Leidenschaft, spielt der ein verstörtes, verletztes Herz. Nicht mein Vater. Kein, was hast du getan? Weiß es nicht Gott. Wisst ihr, die meisten Christen haben einen zu coolen Gott. Einen Gott, der gestylt ist. Der immer alles so Paletti, Trumpf aus dem Ärmel, dem nicht so... Weißt du, Jesus hat alles in die Waagschale geworfen. Er hat sogar mit seinen größten Feinden, mit den Pharisäern am Herz, erkennt mich doch, nehmt mich doch an, ihr könnt mich nicht hören. Aber Nikodemus war nicht weit weg. Wisst ihr, Gott hätte gleich ganz cool sagen können, Zeitverschwendung, der ist eh nicht wert. Er hat an jeden geglaubt, er hat um jeden geworben, er wollte sie zu sich ziehen. Wie oft wollte ich dich sammeln? Das ist mein Gott. Das ist kein schwacher Gott. Dieser Gott ist so stark, so gewaltig, dass er Gefühl zeigen kann, Herz zeigen kann. Das ist nicht der unbewegte Bewegergott von Aristoteles. Gott, stoische Ruhe, bewegt, lass dich doch nichts bewegen. Nein, er liebt, er will uns, er will diese Gemeinschaft haben. Und wenn Gott nicht mehr Kinder bekommen kann, was bleibt ihm übrig? Er kann Schöpfer sein. Er kann uns erschaffen. Und er schafft den Menschen in seinem Ebenbild, lesen wir. Aber das kann Gottes Herz, sein Vaterherz, nicht befriedigen. Denn Gott möchte für diese Geschöpfe ein Vater sein, nicht bloß ein Schöpfer. Wir haben gesehen, was für ein Unterschied es ist, Schöpfer zu sein und Vater zu sein. Gott hat dieses Vaterherz. Er hat dieses Vaterverlangen in sich. Er möchte mehr Kinder, mehr wie seinen Sohn. Und jetzt ist er in diesem Dilemma. Er möchte Kinder haben, aber es geht nicht. Wie fühlen sich Eltern, die Kinder haben wollen, aber sie nicht bekommen können? Wie sie alle Möglichkeiten durchspielen, Adoption, Pflegekinder, irgendwie eine künstliche Befruchtung. Das sind nur schwache Abbilder dessen, was in Gottes Herz einmal vor sich gegangen ist. Ich will Kinder haben. Ich kann keine Kinder bekommen. Ich will Kinder haben. Ich habe Geschöpfe, aber ich will Vater sein. Ich bin nicht zufrieden damit, nur Schöpfer zu sein. Ich will Vater sein. Und eins muss ich euch sagen, Gott brauchte keinen Zeitvertreib. Gott war nicht einsam, er war nicht alleine. Er hatte bereits eine vollkommene Liebesgemeinschaft in der Dreieinigkeit. Aber wisst ihr, was das Wesen der Liebe ist? Liebe will wachsen. Liebe will zunehmen. Liebe kann nicht stagnieren. Und diese Liebe mit Gott so beglückend, so erfüllend, so intensiv sie für Gott auch war, Es war immer die Liebe von Gott zu Gott, 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 zu Gott. Und irgendwo, ich kann es nicht besser beschreiben, ich versuche es in meiner unzureichenden Sprache und meinem Herzen euch mitzuteilen, irgendwo hatte Gott einen Hang zum Exotischen. Wie wir fremde Länder lieben, wie wir ein anderes würziges Essen mal lieben und nicht was Hausmannskost, wollte Gott eine neue exotische Erfahrung erleben. Gott wollte diese Liebe mit einem Wesen teilen, was nicht Gott ist. Er wollte diese Liebe, die zwischen Gott, zwischen Gott, zwischen Gott, zwischen Gott, zwischen Gott war, die gleiche Dynamik, hin und her, geben und nehmen, Glücksliebesrausch, wollte er überschwappen lassen und zurück empfangen, geben und nehmen, zu einem Wesen, das nicht Gott ist. Und das war für ihn der besondere Reiz. Das würde seine Glückseligkeit als Gott, der schon eine vollkommene Liebesgemeinschaft kannte, noch toppen, noch übersteigen. Und um das hervorzubringen, schuf er das ganze Universum. Und ich möchte euch sagen, das war ein, nicht bloß eine Herkulesaufgabe, nicht bloß ein, das war ein Risiko, es war eine Hochrisiko-Unterfangen, dass Gott dieses Universum schuf. Denn Gott war ja nicht naiv. Er wusste um die Wirklichkeit des Bösen. Er wusste, was passieren könnte. Wenn er liebt, kann er die Objekte seiner Liebe nicht zum Glück zwingen. Die Liebesgemeinschaft in der Gottheit war völlig freiwillig, aus freiem Herzen. Eine Liebe, die eingefordert wird. Ihr kennt ja diesen Joke, ich weiß nicht, wer ihn erzählt hat, dass in diesem Ehepaar, das das 50. Hochzeitstag hatte, also goldene Hochzeit. Und dann fragte, interviewte man sie, ich glaube, dass die Diamantenhochzeit war, 60 Jahre. Und dann fragte man die alten Herrschaften, sag uns das Geheimnis eurer Ehe. Und ich sage ganz einfach, wir hatten Hochzeitstag am Grand Canyon gemacht. Wir waren mit einem Maultier unterwegs. Und als das Maultier bockte und nicht mehr wollte, zog ich den Revolver und sagte, ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Und nachdem die Frau sagte, aber du kannst doch nicht, sagte er, ich zähle bis 3. 1, 2, okay, ich mach mit. Er bekommt hier Eheberatung. Ihr bekommt das Geheimnis einer, wie man eine harmoniereiche Ehe 60 Jahre aufrechterhält. Wer von euch weiß, das ist nicht Liebe. Das ist nicht Gottes Plan von Zweisamkeit. Wisst ihr, manche Evangelisation läuft so ab. Turn or burn. Ja? So ähnlich wie der Bankräuber, der die Pistole holzt, die an der Schläfe hält und sagt, Brieftasche oder Leben. Nehmen Sie doch lieber mein Leben, geht billiger. Nee, würde er nicht sagen. Spaß beiseite. Wer von euch weiß, Hölle oder Bekehrung zu Jesus? Du Schatzi, warum hast du mich eigentlich geheiratet? Na, ich muss ehrlich sagen, ich war abgebrannt. Dein Vater hatte Geld wie Heu. Mit ihm war nicht zu spaßen. Wenn ich es mir anders überlegt hätte, nachdem wir schon so eine Zeit, ich glaube, der hat mir den Hals umgedreht. Da denke ich mir doch, ich habe das kleinere Übel gezogen. Ich bin ganz glücklich mit der Wahl, dass ich geheiratet habe. Wenn wir vor Jesus stehen, warum hast du dich bekehrt zu mir? Sag mal, Jesus, liebst du auch Barbecue bei 3000 Grad? Da bin ich doch lieber bei dir im Himmel und sing Halleluja. Will Gott das? Will Gott, dass wir Jesus als kleineres Übel nehmen? Ich kann nur von mir sagen, ich wusste gar nicht, als ich mich bekehrte, dass ich in die Hölle kommen würde, wenn ich es nicht tue. Ich habe mich nicht bekehrt, weil ich der Hölle entrinnen wollte. Ich habe mich bekehrt, weil ich Jesus wollte. Ich sage euch eins, ich würde Jesus nachfolgen, wenn es gar keine Hölle gäbe. Wenn es keinen Teufel gäbe, keine Hölle. Ich war fasziniert von Jesus. Ich habe es später. Wisst ihr, mir kommt so vor, und ich weiß, manche hartgesottenen Burschen brauchen die Hölle. Sie brauchen sie absolut. Und ich ziehe diese Karte auch hin und wieder. Weil manche sind selbstherrlich und die brauchen es echt deftig. Die brauchen die Hölle und die brauchen klare Ansagen. Aber es gibt manche, die brauchen die Liebe Gottes. Und sie brauchen das Herz Gottes. Und die Liebe ist immer noch mächtiger. Die Frohbotschaft ist immer noch mächtiger wie die Drohbotschaft. Jesus hat nicht zu den Gottlosen und zu den Heiden von der Hölle gesprochen. Sondern zu ihren Jüngern. Sollte uns zu denken geben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber Jesus will nicht, dass wir ihn lieben, weil wir keine bessere Wahl haben, weil das kleinere Übel ist, weil uns nichts anderes übrig bleibt oder sonst nichts anderes einfällt, als mit Jesus zu gehen. Er möchte, dass wir ihn heiraten, nicht wie die eine, die sagt, ja, warum hast du mich geheiratet? Ja, im Dorf gab's nur dich. Und ich Männlein, du Weiblein, war ganz gut so. Welche Frau würde sich begehrenswert fühlen, erhaben fühlen? Aber wenn sie irgendwo in der Großstadt lebt und es gab 100, irgendwie, es gab vielleicht so eine Cheerleaders-Gruppe. Ein Mädel schöner wie die andere. Eine Ballettgruppe, eine attraktiver wie die andere. Und dann kommt der, den alle mögen, und geht auf die eine zu und sagt, du bist für mich eine unter Tausenden. Du bist für mich die eine. Wird das Herz dieser Frau begehrenswert schlagen lassen? Wisst ihr, ich frage mich manchmal, nichts gegen Afrika, nichts gegen Amerika. Aber ich möchte euch heute mal was sagen, was es Gott bedeutet, dass ihr hier in Bad Wimpfen und Umgebung oder in Deutschland ihm nachfolgt. Es gibt Gegenden in Afrika, wo du kein Krankenhaus hast, keinen Doktor hast, keine Kfz-Werkstatt hast. Wenn du nicht betest, bleibst du auf der Strecke. Hier bei uns, haben wir schon vorher bei Reinhold gehört, gibt es 1000 Alternativen zu Gott. Du kannst zum Heilpraktiker gehen, zum Doc gehen, ins Krankenhaus gehen, zum Schamanen oder sonst was. Du hast ein religiöses Bauchladen. Du hast alle Angebote, die du willst. Du hast eine philosophische Alternative durch Evolutionstheorie und alles. Du hast 1000 Gründe, nicht an Gott zu glauben. Wisst ihr, manche glauben an Jesus wie an den Weihnachtsmann. Und das ist schön. Sie haben nichts anderes kennengelernt. Ihre Kinder haben ihnen nichts anderes gesagt. Sie glauben an Jesus, haben nie was anderes gehört. Sie sind wie dieser Bursche, der das Landmädel nimmt, weil er kein anderer da war. Schön, wunderbar, die führen auch eine glückliche Ehe. Halleluja. Aber ich sage euch, was es für Gottes Herz bedeutet, wenn ihr in Deutschland, wo es 1000 gute Gründe gäbe, heute was anderes zu machen oder ohne Gott zu leben. Ich sage dir, in Deutschland, und noch schlimmer ist es in Österreich. Es gibt kaum ein Land auf der Welt wie Österreich, wo es ein solcher Luxus im Moment ist, an Gott zu glauben. Gott fühlt sich begehrt von dir. Er fühlt sich kostbar, wenn du ihm den Vorzug gibst gegenüber 1000 plausiblen und naheliegenden Alternativen. Und ich möchte euch sagen, wir sollten einmal es wertschätzen, dass wir hier in Deutschland sind. Und wertschätzen, dass wir hier, Gott, wisst ihr, wir erweisen, es gibt einen Gott in Deutschland. Es gibt einen Gott in Österreich. Es gibt einen Gott in Bad Wimpfen. Und wisst ihr, das ist ein Vorrecht. Wir geben ihm die Ehre. Wir leben, um dieser verlorenen Welt das Beste vorzustellen, was ihnen passieren kann. Das ist ein Vorrecht. Beklag dich nicht, dass du in Deutschland lebst. Beklag dich nicht, dass du in einem Land lebst, das erweckungsmäßig fast Schlusslicht ist. Sag endlich Gott, hier Erweckung. Wenn Gott Gott ist, kann er am Schlusslicht der Welt Erweckung schenken. Und dann bekommt er die meiste Ehre. Verherrlicht nicht mehr die Entwicklungsländer oder die sonstigen Länder. Wir sind froh, dass dort Erweckungsfeuer brennen. Wir sind froh für Afrika. Wir sind froh für Süd-, Mittel- und Nordamerika. Aber ich sage euch eins, Gott lächst und sehnt sich, Erweckung am Schlusslicht zu sehen, Erweckung in Österreich zu sehen. Wisst ihr, wie sich Österreich fühlt? Wisst ihr, wann Österreich die letzte Erweckung hatte? Vor 300 Jahren. Ungarn, die ganzen Randbezirke haben Erweckungsfeuer gehabt. Österreich ist ausgespart geblieben. Aber ich sage euch, Gott hat Österreich nicht vergessen. Er hat Deutschland nicht vergessen. Und er wartet auf Menschen, die das Vorrecht dieser Stunde erkennen. Gott will Kinder. Er begnügt sich nicht mit Geschöpfen. Er hat Geschöpfe, no problem, aber er will Kinder. Jetzt steht in diesem Dilemma, wie bekomme ich Kinder? Wie um alles in der Welt bekomme ich Kinder, wenn ich sie nicht so zeugen kann wie Jesus? Er kommt auf einen Geniestreich. Er kommt auf das Meisterwerk. Er kommt auf einen Plan, bei dem Sünde keine Rolle spielt. Und darum Sündenbewusstsein ist jung. Es gibt etwas, was älter ist. Der Heilsplan Gottes ist schon da gewesen vor dem Sündenfall und er bedurfte keines Sündenfalls. Er bedurfte auch keine neue Schöpfung. Ihr Lieben, die neue Schöpfung ist Plan B. Gott wollte eigentlich gar nicht zu einer neuen Schöpfung. Gott wollte mit dem hier arbeiten und mit dem hier Kinder bekommen. Aber wie schafft er es? Er sagte sich, okay, wenn ich nicht direkt Kinder zeugen kann, denn dann würden ja alle voll Götter werden, aber ich Kinder haben will, dann bediene ich mich eines Vermittlers. Ich bekomme in einem abgeleiteten Sinne Kinder. Wohlgemerkt sind keine Adoptivkinder. Adoptivkinder sind Kinder, die nur als Kinder erklärt werden. Wäre Gott zu wenig gewesen. Und die NIV-Übersetzung, die in Galater 4 vom Spirit of Adoption redet, ist Bullshit. Amen. Wir haben nicht den Geist der Adoption. Wir haben den Geist der Hyothesia, der Sohnessetzung. Yes. Ja, wir sind nicht Adoptivkinder. Adoptivkinder, das Problem hätte Gott nicht befriedigt. Wir sind auch keine Stiefkinder. Wir sind auch keine Pflegekinder. Aber wir sind auch nicht Kinder da oben wie Jesus. Was sind wir? Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus hinein. Galater 3, 26. Er benutzt ein Scharnier. Er benutzt eine Brücke. Er benutzt einen Vermittleragenten. Und das kann nur einer sein. Christus Jesus, sein Sohn. Und er sagt sich Folgendes: Wenn ich nicht direkt Kinder zeugen und gebären kann, dann mache ich eins. Ich bringe meinen Sohn, den Sohn, in die Geschöpfe hinein, ziehe sie von unten nach oben, quasi auf die gleiche Ebene wie den Sohn selbst und sehe in ihnen, weil der Sohn in ihnen ist, sie absolut gleichwertig, funktional identisch, 1:1, hebt er uns von dort nach oben, bringt uns mit sich aus Gnade wohlgemerkt, auf Augenhöhe, obwohl wir Geschöpfe sind und bleiben, bringt ihr den Sohn in uns hinein durch Glauben, qualifiziert uns zu der gleichen Sohnschaft wie den Sohn und geht mit uns fortan so um, identisch wie mit dem Sohn Christus. Und dreimal dürft ihr raten, weil viele Leute sagen, ich bin Sohn und bleib Sohn. Ich kann machen, was ich will. Ich kann nicht aufhören, Sohn zu sein. Oh doch, du bist ja nicht biologisch Sohn. Du bist ja nur, weil du Jesus in dir hast, Sohn. Und wenn du diesen Jesus bewusst durch Unglauben aus dir rausschmeißt, dreimal darfst du raten, was du noch bist, nicht mehr Sohn. Es gibt tatsächlich, und die Heilige Schrift spricht davon, die unmögliche Möglichkeit eines Abfalls von Gott. Aber warte, pass auf. Du verlierst deinen Status nicht durch Sünde. Du hast ihn bekommen durch Glauben, durch radikalen Glauben. Durch radikalsten Glauben bist du Sohn Gottes geworden. Und du kannst nur noch, Gott zwingt dich nicht, dort zu bleiben. Wenn du wirklich in äußerster Freiheit dich lossagen willst, sagt Gott, okay, dann geh und sei mich los. Aber ich sage dir eins, Gott lässt dich nicht so leicht los. Das ist der längste Weg und keiner ist hier. Ich kann nicht sehen, dass irgendwer hier ist, der sich jetzt ein schlechtes Gewissen machen müsste. Aber durch Glauben wirst du Sohn und nur durch größten Unglauben kannst du raus. Nicht durch Sünde, nicht durch irgendwelche Unwürdigkeitsgefühle. Aber du hast den Sohn in dir, du bist nicht biologisch Sohn und wirst nie im biologischen Sinne Sohn sein. Du bist durch eine abgeleitete Sohnessetzung. Der Sohn wurde in dich hineingepflanzt. Hyothesia ist der Geist der Sohnessetzung. Nach Galater 4 haben wir den empfangen durch Glauben. Durch Glauben an ihn, durch Glauben in Jesus Christus hinein. Wir in ihm, er in uns. Deshalb bist du ein Sohn Gottes. Wie er. Wie er. Und so vollzieht sich der Wechsel vom einzig gesäugten Sohn zum erst zum erstgeborenen Sohn. Römer 8, 29. damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hebräer 2, 2, 9 bis 10. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen, denn wir alle sind aus einem. Diese Satzkonstellation ist wie, wir alle stammen quasi wie aus einem Mutterleib. Wir sind aus Gott gezeugt, aus Gott geboren. Nicht direkt, sonst wären wir ganz und gar Gott, sondern indirekt. Als Geschöpfe sind wir auch Söhne. Und zwar die Frauen auch, männliche und weibliche Söhne. Männer und Frauen gehören beide zur Braut, auch die Männer gehören zur Braut Christi und auch die Frauen gehören zum Sohn. Denn der Sohn hat das Erstgeburtsrecht und der Sohn, der erstgeborene Sohn, hat die volle Vollmacht. Dieser Wechsel wurde in meiner evangelikalen frühen Prägung nirgendwo gelehrt. Der Wechsel vom einzig gezeugten Sohn, wie Jesus es ist, und in seiner göttlichen Natur für immer bleiben wird. Das verliert er nicht. Wird er zusätzlich der erstgeborene Sohn und damit unser Bruder. Jesus war der Gottessohn und der Menschensohn. Es ist hochinteressant, was passiert. Wisst ihr, nach Philipper 2 entleert sich Christus dieser göttlichen Eigenschaften, wird ein Mensch und wandelt als Mensch unter uns und er vollbringt alle Wunder nicht als Gott, auch nicht als Gottessohn, sondern als Menschensohn. Er vollbringt alle Wunder, Kraft des Geistes, der Salbung, die auf ihm ist. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Manche sagen, ich bin ja nicht Jesus, klingt fromm und religiös und gut gemeint, ist aber völlig verkehrt, verfehlt. Das ist nicht der Punkt, dass du nicht Jesus bist. Das ist totaler religiöser Schmarrn, dass du nicht Jesus bist. Denn er ist in dir und er wirkte haargenau. Er muss den gleichen Glauben, das gleiche Vertrauen, die gleiche Kooperation mit der Salbung praktizieren, vormachen, wie sie von dir erwartet wird. Ich sage dir, Jesus hatte keinen Vorteil. Im Gegenteil, er hatte einen Nachteil. Ich dachte früher immer, naja, Gott hat's ja billiger gehabt. Jesus hatte kein schlechtes Gewissen gehabt, hat ja nie gesündigt. Wir müssen doch den ganzen Gram von schlechten Gewissen, Erbsünde und Schuld und uns durchwühlen. Das musste Jesus nicht. Was ist schwerer, eine Seele zurückzusetzen, aus dem Geist zu ziehen, wenn die Seele verbogen und schlecht ist, wie bei uns? Oder was ist schwerer, eine Seele hintanzustellen, die menschlich perfekt ist? Das hat nämlich Jesus. Jesus hat im Gegensatz zu uns eine absolut glückselige, intakte, perfekte Seele. Und jetzt pass auf, was Jesus gemacht hat. Wenn einer Grund gehabt hätte, aus einer Seele zu leben, dann Jesus von Nazareth. Er hat eine intakte Seele. Er hatte keine solche Monster aufgeblasene Seele. Er hatte eine intakte Seele, die ihm zuverlässige, gute, positive Gefühle und Feedbacks lieferte. Und das machte Jesus im Glauben. Er entschied sich im Glauben, diese intakte, menschlich perfekte Seele nach hinten zu bringen, den Geist in die Dominanz zu bringen, dem Vater zu vertrauen. Wisst ihr, der Diener ist nicht höher als der Meister. Jesus ist der Hero der Heroes. Er hat den größten Weg gegangen. Er hat sich's nicht billiger und bequemer verschafft, als es von dir erwartet. Kauf dem Teufel die Lüge nicht ab, dass Jesus es leichter hatte, weil er keine Sünde hatte, seine Seele zurückzunehmen. Jesus hat es noch schwerer wie du. Aber wenn es Jesus schaffte, aus Glauben eine menschlich intakte Seele zurückzunehmen und im Geist zu leben und im Geist mit dem Vater zu wandeln, im Geist die ganzen Dinge mit dem Glauben zu bewältigen, dann kannst du es erst recht, wenn er in dir lebt. Wir brechen mit dieser Lüge, ich bin ja nicht Jesus. Du hast es leichter wie er. Du hast es besser wie er. Adam, ich möchte so gern wie Adam sein. Gott ging mit mir spazieren. Ich möchte so gern es haben wie die Jünger. Sie hatten Jesus um sich. Ich würde so gern Jesus sehen, ihn anfassen. Was sagte Jesus? Es ist besser für euch, dass ich gehe. Adam hatte Gott vor sich, neben sich, hinter sich, um sich. Die Jünger hatten ihn über sich, neben sich, um sich, hinter sich. Aber sie hatten eins nicht. Sie hatten Christus nicht in sich. Aber du hast Christus in dir. Und das ist besser, besser, tausendmal besser. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. 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 Amen.